Es ist 12 Uhr. Einfach besser informiert. NDR 1 Radio MV. Die Mittagsschau. Kompakt, kompetent, auf den Punkt. Das Top-Thema.
Ein 8-Jähriger verschwindet und wird Tage später tot aufgefunden. Das ist der Fall Fabian aus Güstrow. Andrea Gottke, inzwischen läuft bereits der 6. Verhandlungstag in diesem Mordprozess.
Und da geht es noch einmal intensiv um die Zeit, als der Junge noch als vermisst galt. Am Landgericht Rostock soll geklärt werden, was die Angeklagte an diesem Tag gemacht hat. Jörn Jakob Gericke war zu Beginn des 6. Verhandlungstages im Gericht. Was gab es denn da für Erkenntnisse?
Die Angeklagte hat ihr Testament vorbereitet. Eine Vorlage dafür hatte sie gekauft. Das war vor Gericht ja schon präsentiert worden. Heute kam eine Datenauswertung dazu, die zeigt, Gina H. hat künstliche Intelligenz genutzt, um dieses Testament zu schreiben. Am Tag vor Fabians Verschwinden. Und sie hat ChatGPT auch genutzt, um eine Art Liebeserklärung an Fabians Vater schreiben zu lassen. Als ein Stichwort hat sie angegeben, dass sie wünschte, sie wäre tot. Einen Tag später wird Fabian als vermisst gemeldet. Seine Eltern und andere suchen in Güstrow und der Region nach ihm. Und währenddessen hat die Angeklagte Fabians Vater in Sprachnachrichten immer wieder ihre Hilfe angeboten, wirklich oft und eindringlich. Und dann hat sie sich in weiteren Sprachnachrichten bitter beschwert, dass sie ihn nicht bei der Vermisstensuche begleiten darf.
Wie sieht der 6. Prozesstag denn ansonsten noch so aus?
Gerade sind noch 2 Landwirte befragt worden, die Gina Haas Auto in Klein-Upal gesehen haben. Laut ihren Aussagen mittags an dem Tag, als Fabian getötet worden ist. Die Angeklagte hatte ja früher gesagt, sie sei den ganzen Tag bei ihren Pferden gewesen. In weiteren Befragungen soll es unter anderem noch darum gehen, wer Rauch oder ein Feuer gesehen hat, an der Stelle, an der später Fabians Leiche gefunden worden ist. Und auch ein Polizeibeamter, der während der Vermisstensuche im Einsatz war, soll aussagen.
Aus Rostock berichtete Jörn Jakob Gericke. Und auch nach dem heutigen Prozesstag gibt es eine neue Spezialausgabe unseres Podcastes MV im Fokus. Dann zu hören in der kostenlosen ARD Sounds App und überall, wo es Podcasts gibt. Die Terrorgruppe RAF, die Rote Armee-Fraktion, ist schon längst Geschichte. Aber erst vor gut 2 Jahren ist Daniela Klette gefasst worden, eine frühere RAF-Terroristin. Heute ist sie vom Landgericht Verden zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Helmut Eickhoff in Verden, wegen welcher Taten ist Klette schuldig gesprochen worden?
Es geht da um Überfälle auf Geldtransporter, auf Kassenbüros in Supermärkten. Die Taten waren offenbar genauestens durchgeplant, ist auch während des Prozesses immer wieder dargelegt worden. So sind zum Beispiel in Klettes Wohnung Skizzen von Tatorten gefunden worden. Dort haben die Ermittler auch Waffen sichergestellt, die teils bei den Überfällen auch zum Einsatz kamen. So ist bei einem Überfall in der Nähe von Bremen auf einen Geldtransporter geschossen worden. Das wertet die Staatsanwaltschaft als versuchten Mord. Aber das Gericht, das sieht das anders und hat das während des Prozesses auch schon durchblicken lassen. Es soll auch 2 Komplizen gegeben haben, Burkhard Garwig und Ernst Volker Staub. Sie gelten ebenfalls als frühere RAF-Terroristen. Beide sind aber weiter auf der Flucht.
Die Bundesanwaltschaft hat ja auch Anklage erhoben. Wann startet denn dieser Prozess?
Das ist noch unklar. Darüber muss das Oberlandesgericht in Frankfurt noch entscheiden. Fest steht, sollte es zu dem Prozess kommen, wird das Interesse sicherlich noch mal größer sein als bislang bei diesem Prozess. Denn in diesem Prozess vor dem Landgericht in Verden ging es ja ausschließlich um die Raubüberfälle. Klettes mögliche Mitgliedschaft in der RAF und damit verbundene Anschläge waren hier kein Thema. Zumindest nicht vordergründig. Denn dass die Angeklagte jemand Besonderes ist, dass Klette möglicherweise eine RAF-Vergangenheit hat, das war schon zu merken. Allein schon wegen der Sicherheitsvorkehrungen. Wirklich schwer bewaffnete Polizisten, dazu jede Menge Justizpersonal. Und der Prozess hat in einer Reithalle stattgefunden, die eigens dafür umgebaut worden war, um die Sicherheit gewährleisten zu können. Also wirklich besondere Bedingungen rund um diesen Prozess.
13 Jahre Haft wegen bewaffneter Raubüberfälle für Daniela Klette. Informationen waren das von Helmut Eickhoff. Und nun Nachrichten im Überblick. In Deutschland ist Teilzeitarbeit so weit verbreitet wie noch nie. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, arbeiteten im vergangenen Jahr rund 32% der Erwerbstätigen mit reduziertem Stundenumfang. Dabei zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Während 2025 jede zweite Frau in Teilzeit war, traf das nur auf jeden zweiten Mann zu. Frauen reduzieren ihre Arbeitszeit vor allem wegen der Kindererziehung. Für die deutsche Fußballnationalmannschaft beginnt die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft. Bundestrainer Nagelsmann versammelt heute seinen Kader im fränkischen Herzogenaurach. Das bislang größte WM-Turnier in Kanada, Mexiko und den USA beginnt am 11. Juni und endet am 19. Juli. In der Vorrunde trifft die deutsche Mannschaft auf Ecuador, die Elfenbeinküste und WM-Neuling Curaçao. Und noch eine gute Nachricht für Rügen. Die Strände wurden gesäubert. Rund 160 Kilo Müll haben Schüler eingesammelt. Altpapier, Zigarettenstummel, Glasscherben und Schaumstoff. Die Aktion gibt es schon seit Ende der 1990er Jahre. Grundschüler der Insel lernen so, wie Müll ins Meer kommt, welche Schwierigkeiten er verursacht und wie das verhindert werden kann. Wir haben es 12:06. Sie hören die Mittagsschau auf NDR 1 Radio MV. In Deutschland fehlen jährlich zehntausende Wohnungen. Die Bundesregierung will jetzt mit einer Reform erreichen, dass neue schneller geplant und genehmigt werden können. Dafür stellt Bauministerin Huberts gerade ihren Gesetzentwurf vor. Dagmar Pepping, was ist in dem Baugesetzbuch-Update denn nun konkret geplant?
Die Bundesregierung will mehr Tempo beim Bauen, auch beim Planen und bei Genehmigungen. Da, wo der Markt besonders angespannt ist, also Wohnungen ganz besonders fehlen, da bekommt der Wohnungsbau künftig Priorität, hat bei Entscheidungen also Vorrang vor Naturschutz oder auch vor Denkmalschutz. Dann soll es schnellere Verfahren und mehr Tempo auch bei den Umweltprüfungen geben. Nur ein Beispiel. Gibt es beim Grundstück schon ein Gutachten, das nicht älter als 5 Jahre ist, dann reicht das. Da muss kein neues Gutachten eingeholt werden. Das soll Zeit sparen. Es gibt da natürlich auch Kritiker, die sagen, hier werden Standards abgesenkt. Es gibt weniger Naturschutz zugunsten von Beton. Und die Bauministerin Verena Huberts, die weist das zurück. Sie sagt, die Standards bleiben hoch. Es geht uns nur um schnellere, um schlankere Verfahren.
Aus Berlin war das Dagmar Pepping zur Baureform, die jetzt auch auf den Weg gebracht wurde. Nun ist es fast schon wieder vorbei mit den wunderschönen gelben Feldern. Deshalb wollen wir heute mal schauen, wie es um die Ölfrucht bei uns im Land bestellt ist. Es geht um den Raps. Das Frühjahr war ja bis Pfingsten ziemlich kalt und regnerisch, also kein ideales Wetter für die Bienen zum Bestäuben. Jürgen Drewes aus unserer Redaktion Landwirtschaft, Umwelt und Natur.
Ein Schwarm kehrt vom Nektarholen zurück. Am Eingang vom Rostocker Zoo steht ein Schaubienenwagen. Carsten Fischer hat ihn aufgestellt. Der Chef des Landesverbandes der Imker hat seine Tiere in den vergangenen Wochen aufmerksam beobachtet.
Es ist natürlich morgens recht kalt gewesen und wie sage ich denn immer so scherzhaft, die Frauen konnten ein bisschen länger ausschlafen und sind ein bisschen später losgeflogen. Wenn es abends kühler wurde, haben sie auch dann früher Feierabend gemacht, aber im Großen und Ganzen, die Bienen haben reichlich Honig eingetragen.
Dennoch blieben viele Stunden zum Bestäuben der Blüten ungenutzt.
Das ist natürlich klar, wenn die weniger fliegen, aber wenn wir unsere Bienenstockwagen im Land angucken, also wir hatten Gewichtszunahmen so zwischen 3 und 6 Kilo pro Tag. Das ist der Nektar, der reinkommt. Also sie waren im Raps, ob das nun mehr oder weniger ist, das müssen die Landwirte sagen.
Also die Imker sind mit der Rapshonigernte zufrieden. Ähnlich positiv schaut Friederike von Hollen auf ihre Rapsfelder. Sie leitet den Pflanzenbau im Familienbetrieb Capri in Prisanewitz bei Rostock und weiß, wie sich ihr Raps während der Blüte entwickelt hat.
Wir gucken uns die Einzelpflanzen an. Das heißt, haben wir einen kräftigen Stamm, idealerweise auch einen Stängel mal aufschneiden, haben sich da Insekten reingebohrt, die das Wachstum vielleicht behindert haben, die Pflanze äußerlich gut aussehen lassen, aber vielleicht innerlich doch ein bisschen das Ganze schon rottig gefressen haben. Dann würde sie auf jeden Fall nicht den Ansatz an Schoten und also auch Körnern bilden, der ertraglich wünschenswert wäre.
30 bis 50 Schoten pro Pflanze sind das erklärte Ziel. Ein paar gelbe Blüten gibt es zwar noch, aber ganz wird das Wunschergebnis wohl nicht erreicht.
Wir haben dieses Jahr relativ kleinen Wuchs, das heißt, der Raps hat sich nicht so in den Himmel geschossen, gestreckt, was eigentlich schön ist. Das heißt, er ist angehalten, ein bisschen mehr Nebentriebe auch zu bilden, weiß dann damit eigentlich die Ressourcen besser einzusetzen, die ihm gegeben werden durch den Boden und aber auch durch den Dünger.
Beim genauen Hinschauen ist zu erkennen, dass die eine oder andere Schote nicht komplett ausgebildet ist. Einige, so zeigt sich, wohl auch erfroren sind.
Wir hatten immer noch ein paar Nachtfröste. Das wird kein Totalausfall, gar nicht. Man freut sich trotzdem über einen wunderbaren Bestand, der hier steht. Aber es ist schon so, das Risiko durch diese Temperaturereignisse wird den Ertrag beeinträchtigen.
Genaueres wird erst die Ernte in ein paar Wochen, Ende Juli, Anfang August zeigen.
Landwirte schauen mit gemischten Gefühlen auf ihre Rapsfelder, Jürgen Drewes berichtete.
Dankeschön, das war die